Endlich gibt es wieder eine reguläre Folge von Erstklassig, Viertklassig, dem Podcast von Fupa Niederrhein und keine Sonderfolge. Mein Name ist André Nückel und mir gegenüber sitzt Markus Becker.
Moin moin, hallo.
Wir sprechen heute über, keine aktuellen Entwicklungen der Regionalliga West. Das ist endlich mal was Besonderes, denn es war jetzt eine ganz ruhige Woche ohne Rückzüge, ohne Skandale, ohne Abmeldungen, ohne ein Casting. Und entsprechend, lieber Markus, schauen wir uns auf die Zusammensetzung der Regionalliga zur kommenden Saison, sprechen über Schwächen der Zusammensetzung, schenken einem Verein etwas mehr Rampenlicht, der es definitiv verdient hat, blicken auf den Spieltag voraus und ja, das ist so unser abgespeckter Fahrplan für heute.
Genau, keine Breaking News. Wir können einfach nur grundsätzlich schauen, was sich in den vergangenen Wochen ergeben hat. Natürlich erstmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an den MSV Duisburg zum Aufstieg in die dritte Liga. Ich glaube, das hat vielleicht sogar einen Jubel verdient.
Ja, für unseren Marcel in jedem Fall.
Genau. Die sind sicher aufgestiegen, haben dann auch im Borussia-Park dann entsprechend das Ganze unter Dach und Fach gebracht, werden sich entsprechend logischerweise natürlich aus der Regionalliga West verabschieden. Heißt, wir wissen schon was, oder wir können schon ziemlich sicher davon ausgehen, wie das Feld in der kommenden Saison aussieht. Denn die drei Absteiger sind nämlich auch schon bekannt, sind natürlich die drei Chaos-Clubs, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Negativschlagzeilen produziert haben. Da wäre zuerst der Rückzug von Türkspor Dortmund gewesen und dann zuletzt natürlich auch der Rückzug des KFC Uerdingen. Und wie wir dann auch exklusiv zuerst berichtet haben, wird der 1. FC Düren keine Lizenz für die kommende Saison in der Regionalliga einreichen, ist damit entsprechend auch schon abgestiegen. Auch wenn sie es sportlich wahrscheinlich jetzt nicht mehr geschafft hätten, haben wir dann jetzt schon vorzeitig Klarheit. Und ja, das ist dann vielleicht auch gut so an dieser Stelle.
Die Exklusivmeldung mit Düren hatten wir schon seit vergangenen Mittwoch, hatten dann aber einen kleinen Deal mit dem 1. FC Düren, der noch relativ viele Zuschauer gehofft hatte gegen Gütersloh. Deswegen haben wir damit gewartet. Und auch noch an andere Medienschaffende in der Umgebung. Quellen kann man auch schon mal nennen. Man muss nicht immer schreiben, dass man irgendwas gehört hätte. Das an dieser Stelle.
Kleiner Schuss.
Der dann auch hoffentlich die richtigen erreicht. Ich bin in der Zwischenzeit auch immer fremdgegangen, war beim Deutschlandfunk zu Gast und habe dort mit Sascha Eller, Sportgeschäftsführer von Alemannia Aachen und Sebastian Harms, Sportdirektor vom VfB Lübeck, über die Regionalliga gesprochen, über die Insolvenzliga, wie sie ab und zu ja auch schon tituliert wird, und über die mögliche Regionalliga-Reform, die von anderen Clubs aus dem Norden, Nordosten angestrebt wird. Das Thema werden wir zu einer anderen Zeit mal vertiefen, denn aktuell gibt es noch keine nennenswerten Entwicklungen für den Westen. Aber worüber wir in jedem Fall schon mal sprechen können, ist die Zusammensetzung der Regionalliga West ab Sommer. Denn ja, die Liga ist so trostlos wie noch nie, wenn man das jetzt ganz böse formulieren möchte. Klar, hat einen einfachen Hintergrund. Es gibt nicht mehr den Verein, der die Zuschauer anlockt. Wir hatten vergangenes Jahr Alemannia Aachen mit knapp 20.000 Zuschauern im Schnitt. MSV Duisburg wird die 20.000 Zuschauer im Schnitt eventuell noch knacken, hatte aber jetzt zuletzt knapp 17.000 daheim. Das ist auch deren stark, der hinterfolgende dann Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertal mit knapp 3.000 Zuschauern. Also da gibt es schon einen ganz klaren Drop-Off.
Ja, wir hatten auch davor, also vor Alemannia Aachen, beziehungsweise zeitgleich auch noch Rot-Weiß Essen.
Münster.
Ja, Münster auch noch. Die sind jetzt alle, oder die steigen einfach nicht ab aus der dritten Liga. Das spricht natürlich auch für die sportliche Qualität der Regionalliga West. Ne? Aber ne, also man nimmt und gibt sich natürlich. Die Attraktivität der Vereine, die dann jetzt übrig geblieben ist, lässt dann zu wünschen übrig. Denn vermutlich, hatten wir glaube ich schon auch an anderer Stelle erwähnt, wird es dann 6 Zweitvertretungen geben. Das wird wahrscheinlicher denn je, denn der VfL Bochum ist quasi nicht mehr einzuholen. Ganz oben an der Spitze der Oberliga Westfalen wird dann auch vermutlich mit den Sportfreunden Siegen, das wiederum dann schon ein attraktiver Verein, kann man schon sagen, die dann in die Regionalliga West hochgehen, ebenso wie der Bonner SC in der Mitte-Rheinliga, nur in der Oberliga Niederrhein schwirren ganz, ganz viele Fragezeichen über dem eventuellen Aufsteiger.
Neben diesem Zweitvertretungswucher, den wir jetzt definitiv haben werden, kommt erschwerend hinzu, dass die Regionalliga West einen Imageschaden erlitten hat.
Oh ja.
Pleite-Liga wird vom Verband nicht gerne gehört, wird aber oft in den Mund genommen. Man kann es auch irgendwo nachvollziehen. In Hintergrundgesprächen, die ich jetzt geführt habe, die ich aber jetzt nicht näher zitieren darf, wurde auch schon fallen lassen, dass der Verband auch nicht böse darum ist, dass jetzt diese genannten drei Vereine kommende Saison nicht mehr in der Regionalliga spielen. Der will halt eine saubere, eine clean Liga haben, die bekommt er. Aber die Frage ist halt, zu welchem Preis? der Image-Schaden ist groß. Und du hast es gerade auch schon angedeutet mit den Vereinen, die jetzt aufgestiegen sind. Da fehlt dir halt unfassbar viel Strahlkraft. Es fehlt dir Masse an Zuschauern. Und man kann jetzt auch darüber streiten, ob die Regionalliga jetzt auch, die zumindest die Westgruppe, ihren Titel als beste Regionalliga los ist. Meiner Meinung nach schon. Wenn du beispielsweise in den Nordosten schaust, was da für Clubs noch spielen, die würden uns zumindest, uns im Westen, den Rang an den Zuschauern ablaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Also von den reinen Zuschauerzahlen war der Nordosten jetzt schon, glaube ich, stärker als die Westliga. Da waren einfach, oder da sind nach wie vor noch so viele große Traditionsclubs, unter anderem, was ist da, Chemie Leipzig, was haben wir, Lok Leipzig ist dann auch noch
oben drin. FC ist aber Jena, Erfurt, Chemnitzer FC, BFC Dynamo.
Lok Leipzig wird auch aufsteigen, heißt, dass eines der ganz großen Zugpferde geht natürlich, aber dann bleibt natürlich auch extrem viel Qualität rein fantechnisch und traditionell, was wir dann halt in Teilen haben. Jetzt halt nur in der Weststaffel. Aber ich bin mir sicher, rein qualitativ, also rein fußballerisch, ist die Weststaffel immer noch eine der stärksten Ligen, auch in der kommenden Saison.
Und da hat Markus in jedem Fall recht. Die Regionalliga Nordost hat knapp 840.000 Zuschauer bislang gehabt in dieser laufenden Saison. Im Westen sind es nur 620.000 Zuschauer. Der Zuschauerschnitt beträgt bis zu Platz 9 knapp 2.300 Zuschauer in Summe. Die Summe ist wichtiger, sind das knapp 35.000 Zuschauer bis Platz 9. Und das ist, ja, Platz 9 hat im Westen 14.000 Zuschauer im Schnitt. Beziehungsweise in Summe alle Heimspiele zusammengerechnet.
Ja.
Also da reden wir von ganz, ganz anderen Zahlen. Deswegen, das ist schon ein valider Punkt von dir gewesen gerade. Und erschwerend kommt hinzu, das ist auch meiner Meinung nach ein nicht zu unterschätzender Punkt. Die Regionalliga West und die Regionalliga Südwest haben einen direkten Aufstiegsplatz zur dritten Liga wegen der Bevölkerungsdichte beziehungsweise wegen der Vereinsdichte in diesen beiden Gebieten. Denn über 50% der Vereine, der Herrenmannschaften in Deutschland kommen aus dem Westen oder aus dem Südwesten. Und das hat dann zur Folge, dass halt die beiden Ligen, Regionalliga West und Südwest, einen direkten Aufstiegsplatz zur dritten Liga haben. Daran wird sich wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Ich vermute aber mal, wenn es darum geht, die Regionalligaform durchzusetzen, dass von 5 auf 4 Stufen verkleinert wird, muss halt jede Liga ein bisschen was aufgeben. Und der Westen konnte bislang halt immer mit seinen großen Traditionsvereinen punkten, die auch mittlerweile halt oben angekommen sind. Und wenn die halt in der Gesamtrechnung fehlen, auch wenn du dann trotzdem noch viele Herrenmannschaften stellst im Vergleich zu anderen Gebieten, ist das ein nicht zu unterschätzender Fakt. Deswegen, ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das halt auch Auswirkungen auf die Reform haben kann. Ich glaube es zwar nicht, aber das kann ich mir halt schon vorstellen. Deswegen, du hast gerade schon gesagt, wir haben 6 Zweitvertretungen, eine 7. könnte dazukommen, sollte die U23 von Borussia Dortmund absteigen, die eigentlich die einzige Mannschaft aus dem Westen ist, die nur absteigen könnte.
Ja, also Aachen ist quasi durch, RWE ist eigentlich schon vielleicht rechnerisch durch oder zumindest ganz, ganz knapp davor und Werl ist sowieso ist auch schon durch und Bielefeld steigt ja sogar wahrscheinlich auf.
Und Viktoria Köln steht auch oben drin, ja, also ist der BVB zwar die einzige Mannschaft, die noch absteigen kann.
Aber davon gehe ich ehrlich gesagt auch nicht aus. Also wir, das ist natürlich immer wieder moralisch und sportlich immer ein bisschen fragwürdig, was man dann als Profimannschaft tut, wenn die Zweitvertretung ein bisschen weit unten ist. Aber die können dann ja trotzdem so den einen oder anderen großen Spieler. Haben sie jetzt auch in der Vergangenheit getan mit, wie heißt der, Julien Duranville. Der hat dann auch, in welchem Spiel, aber das war direkt vor dem Spiel gegen den FC Barcelona. Er dann noch in der dritten Liga gespielt und ja, dann, als Dortmund dann 3-1 gegen den FC Barcelona gespielt hat, war er einer der besten Spieler und zuvor auch bei der Zweitvertretung.
Cottbus war das. Gegen Cottbus. Und ich kann mich auch noch an einen Spieler daran erinnern, da hat der BVB vor einigen Jahren 5-1 gegen Rot-Weiß Essen in der Regionalliga gewonnen. Und da hat dann ein gewisser Alexander Ischak, meine ich, 3 Tore geschossen. Ein Sebastian Rode und ich meine, Shinji Kagawa spielten ebenfalls mit.
Ja, der das spielt auf jeden Fall ab und zu in der zweiten, ja. Also ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass...
Spielten.
Genau.
Sind beide nicht mehr im Verein.
Natürlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund, wenn man es so will, es zulässt, dass die zweite Mannschaft da absteigt. Haben ja sowieso auch noch 3 Punkte Vorsprung auf Mannheim und VfB Stuttgart 2. Und ja, die werden jetzt auch nicht sonderlich viele Punkte holen bis zum Saisonschluss, dass die dann jetzt irgendwie sehr viel Boden gut machen.
Aber ich vertrete echt die These, dass die Regionalliga West die... Ja, unsexy kann das sagen, die unsexieste Ausgabe 2025, 26 seit Jahren sein wird. Das ist in jedem Fall der Fall. Die großen Zugpferde fehlen. Kann mir auch vorstellen, dass wegen der Skandälchen, die wir jetzt alle hatten, das generelle Zuschauerinteresse sinkt. Mal schauen, ob das auch irgendwelche positiven Auswirkungen auf die Leaks-Preise hat. da hatten sich ja auch schon immer mal wieder welche generell über die Übertragungen beschwert. Nicht wegen der Qualität, sondern dass man für die Regionalliga halt so viel Geld bezahlen muss, weil es ja eine Profiliga ist. Mhm. Und die Regionalliga West ist halt immer noch die einzige Regionalliga-Profiliga in Deutschland. Bin mal gespannt, ob sich dann nach der kommenden Saison da auch irgendwas am Status ändert. Wegen mangelnden Erfolgen, mangelndem Zuschauerinteresse oder aber auch wegen möglicher Reformen.
Also ich glaube, der WDFV kann trotzdem argumentieren, dass die kommende Saison, wenn man so will, dann die unsexieste Liga ist, wenn du es so sagst, dass es einfach nur eine Momentaufnahme ist. Ne? Also wir haben dann in der kommenden Saison, wenn du dann nochmal eine Liga drüber schaust, in der dritten Liga, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie 7 oder 8 NRW-Clubs. Denn vermutlich geht dann Preußen Münster runter und Arminia Bielefeld geht hoch. Preußen Münster geht runter und MSV Duisburg geht hoch und gleichzeitig geht dann Arminia Bielefeld in die zweite Liga. Also hast du nochmal eine NRW-Mannschaft mehr, als du sowieso hattest. Und entsprechend ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn quasi fast die Hälfte der Liga NRW-Mannschaften ist, dass dann mindestens 1 oder 2 Zugpferde dann in 2 Jahren dann wieder in der Regionalliga West ist, ist dann natürlich hoch.
Also wenn ich der WDRV wäre, würde ich das Ganze umdrehen und sagen, wir stehen vor der spannendsten Regionalliga-Saison aller Zeiten.
Ja,
denn
natürlich.
Das Liga dürfte ja, das Niveau der Liga dürfte so ausgeglichen sein wie nie. Hm. Meiner Meinung nach gibt es gerade keinen Top-Kandidaten auf den Aufstieg.
Aber ich tippe jetzt einmal vorzeitig auf RWO.
Bei mir ist es eher der 1. FC Bocholt.
Aha. Okay.
Da dabei Christopher Schorsch, der jetzt auch Trainer bleibt, ist ein spannender Name, der auch garantiert den einen oder anderen noch kennt aus gewissen Zeiten früherer Stationen. Bocholt hat in den vergangenen Jahren immer wieder spannende Spieler ausgepackt.
Haben wir jetzt schon Patrick Kurzen geholt vom SV Rödinghausen.
Genau.
Ist nicht, finde ich, der Spieler, der die jetzt auf ein anderes Niveau hieb.
In keinem Fall bin ich bei dir.
Ja.
Da muss also noch eine Menge passieren. Und dann gibt es da noch eine Mannschaft, über die wir heute einen Ticken ausführlicher sprechen wollen.
Mhm.
Und zwar ist das der FC Gütersloh, die beste Rückrundenmannschaft.
Beste Rückrundenmannschaft und quasi auch schon fast safe der Vizemeister. Bei denen ist es halt extrem interessant, dass die einfach, ja, wenn man so will, bodenlos in die Saison gestartet sind. fast kein Spiel gewonnen. Lass mich mal schauen, wie viele Spiele in Folge man dann nicht gewinnen konnte. Lass mich nachrechnen. 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in Folge zu Saisonbeginn konnte man nicht gewinnen. Darunter 4 Niederlagen und das einzige Remis war dann einfach gegen Türkspor Dortmund, die dann selbst nicht viele Punkte einholen konnten. Also zu Saisonbeginn haben nicht wenige Stimmen einfach damit gerechnet, dass Gütersloh auch weiterhin dann unten rumkrebsen wird. Und so ist es halt überhaupt nicht gekommen. Schon während der Hinrunde konnte man irgendwo den sportlichen Turnaround schaffen und nach der Rückrunde hat man dann wirklich irgendwie das Momentum mitgenommen und quasi fast nicht mehr verloren. Also auch gegen die Top-Mannschaften hat man gute Resultate geholt, hat dann auch schon begonnen gegen den MSV Duisburg dann mit dem 4:3 und auch gegen RWO mit einem 2:1 Sieg. Also das ist eine extrem solide, aber auch einfach eine extrem schwierig zu bespielende Mannschaft. Also das ist mir zumindest in den Spielen, die ich so mitbekommen habe, auch aufgefallen. Sehr, sehr giftig in der Defensive, in den Zweikämpfen. Und wenn sie dann Chancen bekommen haben, dann haben sie einfach immer eiskalt zugeschlagen. Also die haben die gegnerische Mannschaft nicht immer in Grund und Boden gespielt, sondern einfach, ja, ich würde es jetzt einfach, wenn ich mal so ein sprachliches Bild mitnehmen kann, das ist einfach wie so ein Boa-Konstriktor, die sich so immer weiter um den Gegner rumwirrt und dann einfach zuschlägt, wenn sie halt den Moment dafür sieht und so wirkte das einfach auf mich, dass die ja immer den richtigen Moment gefunden haben für Antworten, für Comebacks oder für Last-Minute-Tore, die es dann auch immer wieder gegeben hat. Das ist einfach extrem stark. Die haben dann natürlich auch mit Patrick Zwarzig den perfekten Torjäger, den perfekten Schlüsselspieler vorne drin, der dann auch für die wichtigen Tore dann steht und ja, einfach rundum eine gelungene Saison, kann man jetzt schon sagen, auch wenn sind noch nicht ganz zu Ende ist für den FCG.
Meiner Meinung nach war entscheidend, dass sie gerade in der Schwächephase zum Saisonbeginn weiterhin an Julian Hesse festgehalten haben.
Mhm.
Das war eine Situation, in der andere Vereine anders reagiert hätten, aber auch haben. Ich kann mich nämlich noch an einen Text von mir erinnern, irgendwie schwarzer Montag in der Regionalliga West, da wurden zum 1. September, meine ich, 3 Trainer entlassen.
Mhm.
Deswegen Gütersloh hätte da in einer anderen Umgebung wahrscheinlich auch ähnlich gehandelt. So aber haben sie an Hesse festgehalten, das war halt die komplett richtige Entscheidung. Kann mich aber auch noch an ein Spiel erinnern, das war das 0-2 in Uerdingen, das hat Gütersloh grottenschlecht gespielt, einfallslos, ideenlos, motivationslos auch irgendwo, aber dass sie dann halt mit so einem Ergebnis wie in Duisburg das 4-3 diesen Turnaround schaffen und seitdem irgendwie durch die Liga flügen, ist absoluter Wahnsinn und macht Spaß. Es macht Spaß und das hätte ich Gütersloh in jedem Fall nicht zugetraut, aber jetzt sind sie für mich auch der klare Favorit auf Platz 2.
Ich glaube, das haben die sich natürlich auch selbst nicht zugetraut. Also Nein. Wenn da vor der Saison irgendwer gesagt hätte, ihr werdet am Ende Zweiter, dann hätten die ja den Vogel gezeigt. Ne? Also.
So sprechen wir über 12 Rückrundenspiele, 10 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage, beste Offensive mit die beste Defensive. Ich glaube, nur 3 oder 4 Mannschaften haben weniger Gegentore kassiert. Also Gütersloh, fetten Respekt dafür. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Haben es ja jetzt geschafft, viele Spieler zu halten, gehen mit einer gewachsenen Mannschaft in die kommende Saison.
Man kann natürlich jetzt wieder unken und sagen, One Season Wonder, dass die Vereine sich dann irgendwo dann besser auf Gütersloh einstellen und dass dann irgendwie diese Magie, dieser Funkeln, dass der dann einfach nicht in die nächste Saison dann übergeht. Und das ist natürlich überhaupt nicht gegeben. In der kommenden Saison werden die Karten nochmal neu gemischt und ja, vielleicht spielen sie weiter und oben mit, aber vielleicht geht es auch wieder in die andere Richtung. Das ist echt schwierig vorauszusagen, denn wir hatten ja gesagt, dass die kommende Saison ist quasi eine richtige Wundertüte, oben wie unten.
Meiner Meinung nach wäre es so gut, dass du schon einen Erfolg nachhaltig oben dran zu bleiben, nachhaltig die Top 5 anzuvisieren.
100%.
Denn man muss auch dazu sagen, bei aller Euphorie, die angebracht ist, Gütersloh ist auch eine relativ im Vergleich alte Mannschaft. Durchschnittsalter in Düren war, glaube ich, 27 Jahren, gegen Bocholt 26 Jahren. Klingt natürlich nicht so krass, aber im Liga-Vergleich ist es halt schon ein Ticken älter als der Rest. Deswegen da eventuell jetzt noch 2, 3 talentierte Spieler dazu zu holen, die über die kommende Saison reifen und dann eventuell im Jahr drauf anzugreifen, wäre, glaube ich, nachhaltiger und sinnvoller. Aber klar kannst du dann natürlich auch sagen, wer weiß, was in 12 Monaten ist. Diese Regionalliga West hat gezeigt, planbar ist nur, dass nichts planbar ist und entsprechend ist es spannend, aber spätestens, wenn sie jetzt am Wochenende noch gegen Köln 2 gewinnen, was meiner Meinung nach auch ein klarer Sieg für Gütersloh sein kann, bis muss, ist die Vizemeisterschaft sicher und allein, dass wir in dieser Konstellation gerade so über Gütersloh sprechen können und müssen,
ja, Chapeau. Der Verein an sich hat ja auch meiner Meinung nach auch sehr viel Potenzial für die Zukunft. In der Vergangenheit auch in der zweiten Bundesliga aktiv, danach ein bisschen vielleicht in Vergessenheit geraten, beziehungsweise halt irgendwo in der Oberliga halt sich abgehalten. Aber die haben halt rein infrastrukturell mit dem Heidewaldstadion haben sie schon sehr viel Potenzial, haben auch innerhalb der Regionalliga West immer wieder schon sehr viel Zuschauer angelockt. Also gelten auch, jetzt haben sie sich auch einen guten Namen gemacht mit ordentlichem Fußball. Also für die Zukunft ist da auf jeden Fall ein richtig gutes Fundament. Ist dann einfach nur die Frage, wie du das jetzt einfach noch, also wie du Personal jetzt einfach nachlegst. Ne? Du behältst jetzt mit Zwarzig, der jetzt dann seinen Vertrag verlängert, einen deiner besten Spieler. Und jetzt ist halt die Frage, wen du oder mit wem du dann nochmal nachrüstest.
Matchday! Gut, kommen wir zu einer alten Tradition, die durch die ganzen Breaking News Folgen ins Hintertreffen geraten ist. Wir blicken auf den Spieltag und tippen. Angefangen mit dem Freitagabendspiel. Nee, Quatsch, was rede ich da? Das ist ja auch eine Besonderheit der ganzen U23 und 21 Mannschaften, dass die Anschlusszeiten nicht garantiert sind. Natürlich spielen der SC Paderborn 2 und der FC Schalke 04 2 morgen um 14 Uhr. Also am Freitag um 14 Uhr. Markus, dein Tipp?
Ich glaube, Schalke nimmt jetzt vielleicht den guten Rhythmus aus den vergangenen Wochen mit, haben gegen RWO gewonnen, haben gegen Hohkeppel ganz hoch gewonnen mit 5-0 und gewinnen 2-0 gegen Paderborn.
Unterschreibe ich. 3-0, 5-0, 2-0, das passt.
Ja.
Dann geht es am Samstag wie gewohnt mit einem großen Block weiter. Düsseldorf 2 spielt gegen Wiedenbrück. Mein Tipp ist ein 1-1. Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Jetzt kann auch zum ersten Mal ein bisschen die Luft rausgelassen werden, da der Klassenerhalt auch für Wiedenbrück quasi durch ist.
Also man kann natürlich als Trainer argumentieren, dass es noch um was geht. Ne? Also man kann dann sagen, ja, Jungs, wir sind noch nicht ganz durch, nehmt das ernst. Ne? Und ich glaube, so wird auch Sascha Mölders dann seine Ansprache angehen. Ne? Ich glaube, die gewinnen das dann entsprechend 2-1.
Ich behaupte mal, dass Schalke und Wiedenbrück jedes Spiel verlieren können, denn Hohkeppel holt meiner Meinung nach keinen Punkt mehr.
Hohkeppel hätte noch gegen Düren gespielt. Oder ne, Hohkeppel spielt noch gegen Düren.
Ja. Irgendwie.
Hohkeppel verliert gegen Düren?
Ja, die holen maximal ein Remis.
Was?
Ja, das ist irgendwie mein Bauchgefühl für den letzten Spieltag.
Also wollen wir eine Geldwette jetzt hier noch nebenbei machen? Also da gehe ich jede Wette mit, dass sie das gewinnen.
100%. Markus und ich sind ja auch beide in der Kreisliga zu Hause. Was hältst du von einem Sixpack-Bier?
Safe. 100%. Ja, kannst du jetzt eigentlich schon kaufen gehen.
Ich habe oben einen Kasten stehen, frischen vielleicht. Reden wir darüber beim nächsten Mal. Ja, Hochkerpel gegen Rödinghausen. Ich muss ja jetzt natürlich auf Rödinghausen tippen, was ich auch tue. 4-1.
4-1 sogar. Also ich habe Rödinghausen ja gegen RWO letzte Woche gesehen. Also glücklich ist gar kein Umstand für den Sieg gegen RWO. Also die haben am Ende natürlich 2-1 gewonnen, war ein Last-Minute-Sieg. Aber RWO hat deutlich mehr spielerische Vorteile gehabt und Feldvorteile gehabt. Ich sag einfach mal 1-1, habe ich irgendwie gerade im Gefühl.
Dann kommen wir zum direkten Duell der beiden Teams, die wir beide kommende Saison vorne sehen. Oberhausen gegen Bocholt. Ja, die letzten Spiele waren da nicht so verheißungsvoll. Es gab zweimal ein 0-0 und einmal ein 1-1. Aber dieses Mal, weil ich jetzt natürlich auch meinem Tipp Worten folgen lassen möchte, gewinnt Bocholt mit 3-2 bei RWO.
Fun Fact an dieser Stelle, denn ich habe das Spiel auch schon ein bisschen vorbereitet. Bocholt hat noch nie in der Regionalliga West gegen RWO gewonnen. Das wäre dann ein Novum. Ich sage aber, RWO gewinnt. Und zwar mit 3-1.
Lotte gegen Gladbach?
Ja, beide am Ende irgendwie, bei denen ist extra, also meiner Meinung nach, die Luft raus. Ja. 1-1.
Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir da ein 0-0 sehen.
Ja.
Dann kommt es zur großen, großen Meisterfeier des MSV Duisburg gegen den Wuppertaler SV. Und ich glaube, angetrieben von den Zuschauern, ich glaube, da ist auch wieder irgendwas Richtung 30.000 Zuschauern möglich, wird das Ganze ein 5-2 für Wuppertal. Nein, für Duisburg. Natürlich für den MSV.
Ja, ich glaube auch, dass der WSV verhältnisweise dann eher Spalier stehen wird im übertragenen Sinne bei der Meisterfeier. Ich sag, das wird ein 3-0.
Dann haben wir noch gerade angesprochen Gütersloh gegen den 1. FC Köln 2. Die Kölner Reserve ist für mich die am schwersten zu tippende Mannschaft der gesamten Liga, weil Köln kann an jedem guten Tag jeden Gegner der Liga schlagen, kann aber auch genauso gut jetzt noch gegen Uerdingen und Töxow verlieren. Also das ist kompletter Wahnsinn, aber deswegen, weil ich auf die Form setze, sage ich, Gütersloh gewinnt 2-0.
Ja, also genauso wie Paderborn, Köln, also absolute Wundertüte, mal so, mal so. Ja, weil wir den FC Gütersloh jetzt gerade so in den Himmel gelobt haben, können wir jetzt eigentlich nicht dagegen tippen, deswegen sage ich, es wird ein 2-1.
Dann noch eine andere Frage, wir reden über die Torschützenkönige. Noah Pech führt die Liga immer noch mit 19 Toren an, ist aber in den letzten paar Wochen ein bisschen abgekühlt, kann man ja in jedem Fall so sagen. Auf Platz 2 liegt von Sportfreunde Lotte Marc Haider mit nicht nur 17 Toren, sondern auch 12 Vorlagen. Und der von dir angesprochene Patrick Twarzyk hat ebenfalls 17 Tore. Ja. Wer glaubst du, wird am Ende bei den Toren die Nummer 1 der Liga sein? Pech 19 und dann Haider und Twarzyk jeweils 17.
Oh, ganz schwierig. Also ist, glaube ich, abhängig davon, gegen wen Lotte und Gütersloh spielen. Denn ich habe ein Gefühl, dass das bei Pesch nicht mehr viel nachkommt. Schauen wir mal ganz kurz, was bei Lotte noch geht. Ja, spielen noch gegen den MSV und WSV. Und das war es dann schon nach Gladbach. Wie ist denn bei Twarzyk?
Also ich würde mal kurz dazwischengrätschen. Ich sage, Twarzyk holt das Ding ebenfalls. Genauso wie Gütersloh Vizemeister wird. Bei Pech, beziehungsweise bei Gladbach 2 und bei Lotte ist die Luft raus, wir haben es gerade gesagt. Und entsprechend werden die eventuell nicht mehr die Bälle bekommen, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Und Gütersloh spielt halt noch gegen Köln 2. Würde mich nicht wundern, wenn Twarzyk da halt bei meinem 2-0-Tipp auch beide Tore schießt. Spielen noch gegen Gladbach und zu Hause gegen Wuppertal. In meinen Augen kann er noch 3-4 Tore schießen und das könnte schon reichen, um die Nummer 1
also zu werden. Ich habe im Gefühl, dass sich in den Top 3 generell nicht mehr viel tut, dass die sowieso nicht mehr viele Tore schießen, also alle drei. Und dass Noah Pesch dann entsprechend seinen 2-Tore-Vorsprung, wenn man so will, dann nicht mehr einbüßt und entsprechend am Ende oben steht.
Mal schauen, ob du recht hast und mal schauen, wie glücklich du jetzt auftrittst.
Lasst uns spielen.
Ihr merkt, ein etwas anderer Einspieler als sonst, weil, da hat es leider einen kleinen technischen Defekt gegeben, weshalb wir die Einspieler für die Regionalliga-Folge nochmal neu aufnehmen müssen. Mhm. Soll aber nichts daran ändern, dass wir nicht wie immer in einer regulären Folge Wer bin ich spielen. Wer bin ich ist leicht erklärt. Ich werde Markus und euch jetzt nacheinander 5 Fakten vortragen. Ziel ist es halt, so schnell es geht, den Spieler, Trainer, Verantwortlichen in der Regionalliga West zu erraten.
Hatten wir vorhin auch bei der normalen Fußballlaber-Folge gemacht. Da ging es um Stefan Lorenz von Rot-Weiß Essen 2, also auch schon eine Person, die in der Regionalliga West aufgetreten ist. Da hatte es André nach der 4. Frage erraten.
Mhm.
Und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, du machst es mir nicht allzu schwierig. Also es muss, also 5. Frage muss eigentlich schon was sein, wo man es erraten muss. Also ich darf eigentlich nicht irgendwas haben, wo man es gar nicht errät. Ne?
Du bist nervös, ne?
Nee.
Doch. Fakt Nummer 1.
Ja.
Ich habe 7-mal in der 2. Bundesliga gespielt.
Ah, ich führe Transkript und Statistiken über die 2. Bundesliga, deswegen weiß ich natürlich, wer es ist. Nein, eben nicht.
Ich spiele in der Traditionsmannschaft eines Zweitligisten.
In der Traditionsmannschaft eines Zweitligisten? Wow. Warte. Eines Zweitligisten. Mhm. Also was hat das mit der Regionalliga West zu tun? Die Frage.
Ja, es geht ja um eine Person, sollst die Person ja erraten.
Ja.
Und ist immer noch aktiver Spieler. Fakt Nummer 3 oder brauchst du?
Na, mach weiter.
Fakt Nummer 3. Ich finde diesen Fakt so geil. Ich habe in 3 Spielen in der Kreisliga C kein Tor geschossen. Dabei war ich eigentlich Regionalliga-Stürmer des Bonner SC.
Hä? In 3 Spielen?
Ja, hat er in der Kreisliga C ausgeholfen.
Er war mal Regionalliga-Stürmer. Wann war er Regionalliga-Stürmer, ist die Frage. Wenn er 50 Jahre alt ist, dann bin ich jetzt auch nicht schockiert, wenn er da...
Unter anderem 2009, 2010.
Ja, das ist ja auch schon ein Weilchen her, ne? Also der könnte da mit 30 gespielt haben. Wenn er jetzt irgendwie 40, 50 ist, dann ist es auch keine Schande.
Fakt Nummer 4?
Ja, keine Ahnung, das kann jeder sein.
Ja, okay, Fakt Nummer 4, ich bin 41 Jahre alt.
Boah, was sind das für... Das ist total unfair. Wer kann das erraten?
Also Fakt, also wenn du jetzt 2009, 2010 nimmst.
Und vor allem, das ist jetzt irgendwas tief in der Historie der Regionalliga West.
Sind das 16 Jahre und dann war der Kerl Mitte 20, um den es geht.
Ja toll, er war 2009, 2010 Mitte 20, das grenzt es total ein.
Das Lustige ist, liebe Community, er wird mir gleich den Mittelfinger zeigen, weil die Person ist eigentlich super einfach. Aber
ja, wenn du mir die Schuhgröße und keine Ahnung sagst, was sein Lieblingsfilm ist, dann kann ich natürlich nicht erraten, weil wir.
Worauf ihr euch schon mal freuen könnt, ist, dass Markus das doppelt und dreifach zurückzahlen wird. Okay, dann letzte. Also, du hast ja scheinbar schon verstanden, dass es kein aktiver Spieler mehr ist.
Ja, wenn er 41 ist, dann. Ich glaube, wir haben keinen 41-jährigen Spieler in
der Regionalliga. Das müssten wir mal recherchieren, ob es mal welche gab. Das wäre interessant.
Ja.
Mein Verein hat zurückgezogen.
Es ist okay, einer von 3. Warte.
Nee, 2.
Ah, stimmt. Düren hat ja nicht zurückgezogen.
Düren hat, das noch als kurze Ergänzung, während Markus gerade nachdenkt. Neben dem 1. FC Düren hat an diesem Wochenende außerdem noch spielfrei wegen der Rückzüge von AFC und Türkspor Fortuna Köln.
Levejohann?
Warte, ist das richtig oder ist das falsch? Wir schauen mal,
was
ich da kann.
Was nennst du mir für Fakten? Okay, ja. Der hat 3 Spiele in der C-Liga gespielt.
Ja, ich meine, ne, ich erstmal finde ich es cool, dass du als Regionalliga-Stürmer überhaupt nicht bereit dazu erklärst, in der Kreisliga C auszuhelfen.
Ja.
Aber 2009, 2010 hat er dreimal im Herbst für die zweite Mannschaft des Bonner SC gespielt. Ich muss aber dazu sagen, das habe ich eben nicht kontrolliert. Es könnte durchaus sein, dass er getroffen hat, denn es sind keine Daten eingetragen.
Ah.
Bei den Spielen. Doch, teilweise schon.
Sonst hätte ich es natürlich erraten.
René Levejohann hat auch außerdem 7-mal für LR Aalen, mittlerweile Rot-Weiß Aalen, in der 2. Bundesliga gespielt und ist, das habe ich letztens nochmal gesehen, Mitglied der Traditionsmannschaft von Schalke.
Okay.
Genau. Das war jetzt, also wer das erraten hat, ich habe es gerade extra ein bisschen so schwierig geschaltet für Markus.
Ich dachte, ich habe die ganze Zeit mit irgendeinem Spieler gerechnet. Also und dann kommt, okay.
Ja, wir haben ja das Zufallsprinzip gemacht und Markus meinte bloß nicht Paderborn und es wurde dann Paderborn. Dann, ja, wir hatten eben schon über Levejohann gesprochen in unserer anderen Folge. Fupala war regulär und der Name schwörte wie so oft der KFC Uerdingen in meinem Hinterkopf. Ja, was soll ich sagen? Heute mal wieder eine reguläre Folge mit ein bisschen Off-Topic, bisschen Spürkes drumherum. Wir werden jetzt natürlich das reguläre Format bis zum Saisonende durchziehen, werden dann aber auch schauen, dass wir gerade ab Sommerpause, ab Saisonende uns um den einen oder anderen Gast bemühen, denn das ist einfach interessanter, gerade in der sauren Gurkenzeit. Denn gerade jetzt die nächsten 4 Wochen nach dem Saisonstart wird nicht so viel passieren, weil naturgemäß transferieren die Regionalligisten zwischen Juli und Ende August relativ viel.
Wenn ihr irgendwelche Wunschgäste habt, dann schreibt uns gerne eine Mail.
An fupa@rp-digital.de. Wollt ihr Markus zu seinen tollen Ratequalitäten beglückwünschen, könnt ihr ihn auf Instagram unter Markus Obecker erreichen. Und wenn ihr mir in den Hintern treten wollt für meine schlechten Tipps, E-Mails dazu gab es nämlich auch schon mal, erreicht ihr mich unter André Nückel mit UE ebenfalls auf Instagram. Deswegen das so viel an dieser Stelle. Markus, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, danke.
Wir haben jetzt knapp 90 Minuten insgesamt gesprochen, denn es erscheinen wieder 2 Podcast-Folgen. Deswegen, ja, das Feierabendgetränk am Tag der Arbeit ist erlaubt.
Der Kopf raucht schon.
Der Kopf raucht schon und deswegen wünschen wir euch alles Gute und bis demnächst.
Bis dann. Ciao, ciao. Danke.